beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde hier in Reutlingen. Jetzt darf ich endlich. Ich habe ja schon in meiner Vorstellung gesagt, dass ich mit dem großen Predigtlehrer Rudolf Bohren drei Leidenschaften teile: Skilaufen, Holzhacken und Predigen. Wobei ich vor allen drei Tätigkeiten großen Respekt habe. Und eine Sache ist mir heute Morgen eingefallen, weil mich zwei Herren begrüßt haben, die mich aus Berlin kennen. Radio ist auch noch eine Leidenschaft geblieben. Sie haben gleich gesagt, Maler meint, das sind meine täglichen Kommentare, die ich jetzt über viele Jahre gemacht habe und auch noch weitermachen werde. Also in Berlin wird der Maler immer noch meinen und hier meint er auch. Skifahren, da kann man sich schon mal im Gelände vertun und steht auf einmal vor einer Schlucht, vor einem Abhang, der dann doch ein paar Grad zu steil ist. Kurz, man überschätzt sich leicht und sieht das Risiko vor lauter Begeisterung nicht. Holzhacken, ich weiß nicht, wer von euch Holz hackt, ich mache das regelmäßig für unseren Ofen. Da spritzt schon mal ein Scheit durch die Gegend oder viel schlimmer, die Axt löst sich vom Stiel und fliegt dorthin, wo sie nicht hinfliegen soll. Mein Onkel Ludwig hat hier so einen Schmiss im Gesicht und ich habe ihn mal gefragt, ob er in einer schlagenden Burschenschaft unterwegs war. Nein, das kam von einer freilaufenden Axt. Was ist aber das Risiko beim Predigen? Da gibt es eine ganze Menge und alle, die sich anschicken, das zu tun, sollten zuallererst Respekt lernen. Respekt vor dem Geschehen, sich als Werkzeug Gottes benutzen zu lassen. Übersetzer zu sein von Gottes guten Gedanken in eine konkrete Gemeindesituation hinein oder in die Biografie eines Zuhörers, einer Zuhörerin. Edwin Brandt, der während des Studiums mein Gemeindepastor und später mein Dozent war, sagte einmal, Kanzeln hat man eigentlich erfunden, damit man die schlotternden Knie des Pastors nicht sieht. Aber ganz im Ernst, wer flott die Kanzel erklimmt und dann völlig gechillt und locker das Wort Gottes oder was er dafür hält, runterspult, der ist mir suspekt. Ich halte es da lieber mit einem alten Liedvers, der geht so: Hilf, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Lass kein unnützlich Wort aus meinem Munde gehen. Und wenn in meinem Amt ich reden soll und muss, so gib den Worten Kraft und Nachdruck und Verdruss. Ja, darum geht es bei diesem unglaublichen Vorgang. Ein Mensch stellt sich Gott zur Verfügung als sein Sprachrohr. Ein Mensch, schwach und angefochten, wie jeder andere von uns auch, versucht, transparent zu werden für das Reden Gottes. Der Übersetzer, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit und der Weisheit, der Geist des Trostes und der Ermahnung. Kurzum, Predigen wird auch für mich nach 36 Jahren, nach meinem Examen, nie etwas Selbstverständliches sein. Ein Job, den ich mal gelernt habe und den ich jetzt routinemäßig runterspule. Ich habe mir natürlich überlegt, womit ich meinen Gemeindedienst hier in Reutlingen thematisch beginne. Und ich dachte mir, es ist sicher ganz gut, eine Mini-Reihe zu starten, weil ich jetzt, wie gesagt, dreimal hintereinander darf, worüber ich mich freue. Und obwohl Ferien sind, möchte ich gleich am Anfang mit euch ein Thema bedenken, das uns gemeinsam am Herzen liegt oder mindestens am Herzen liegen sollte: die geliebte, ärgerliche, wunderbare und manchmal auch etwas anstrengende Gemeinde. Also wir miteinander und möglichst wenig gegeneinander. Ich fange ganz einfach beziehungsweise dreifach mal an, warum es uns eigentlich gibt. Da denken wir ja viel zu wenig drüber nach, warum war das so eine gute Idee, dass es hier in Reutlingen eine Baptistengemeinde gibt. Was hat Gott sich dabei gedacht, als er Menschen auf die Idee brachte, hier in Reutlingen in der Friedrich-Eber-Straße eine Kapelle, so hieß das damals, zu bauen? Ich bin ganz sicher, er hat einen genialen Plan in die Herzen der Menschen gepflanzt. Auch so etwas wie eine Vision von Gemeinde genau hier in Reutlingen an diesem Platz. Weil er den Menschen in Reutlingen sein Reich ganz nahe sein lassen wollte und das will er noch immer. Also, wozu sind wir da? Welche Mission, welchen Auftrag haben wir? Ich habe gestern eine Karte in der Hand gehabt in irgendeinem Laden, da stand drauf, egal was die Frage ist, Schokolade ist die Antwort. Horst Marquardt vom Evangeliumsrundfunk hat mal gesagt, Jesus is the answer, but what is the question? Also Jesus ist die Antwort, aber was war eigentlich nochmal die Frage? Man kann es sich als neuer Pastor dieser Gemeinde einfach machen. Ihr habt das ja alles aufgeschrieben, was eure Mission, was jetzt unsere Mission ist, unser Auftrag, und habt das in 5 Thesen gepackt. Die könnt ihr jetzt vorlesen und sagen, gut, lasst uns die Ärmel aufkrempeln und einfach tun, worüber wir übereingekommen sind. Amen. Wie sehen denn die 5 Aufträge der Gemeinde aus? Ich verlasse mich da ganz auf den Martin. Martin, das funktioniert alles gut und das mit dem Ohr auch? Gut. 5 Aufträge der Gemeinde. Erstens Gottesdienst und Anbetung, Gottes Gegenwart feiern. Tun wir gerade. Mission, Evangelisation, Gottes gute Nachricht für alle. Der 3. Punkt, Gemeinschaft, dazugehören und bei Gott zu Hause sein. Lehre und Jüngerschaft, Gottes gute Nachricht für alle. Und schließlich Diakonie, Seelsorge, Dienst, Gottes Liebe dienen, sichtbar machen. Ich gehe mal davon aus, weil ich solche Prozesse in Gemeinden erlebt habe, dass das ein langer Prozess war, bis ihr das so formulieren konntet und gesagt habt, jawohl, das sind wir. Das ist die Baptistengemeinde in Reutlingen. Ich habe mal versucht, diese 5 Leitsätze in 3 Themen unterzubringen und mit einer Überschrift zu versehen. Die Überschrift, das ist das größte Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Und er sagt, in diesem Gebot ist alles beinhaltet, was das Gesetz und die Propheten, unsere Vorfahren, gelehrt haben. Und das haben wir heute Morgen schon gesehen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe und deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Matthäus 22, Vers 37 bis 39. 3 Themen leite ich davon ab. Gott lieben, das spricht unsere Spiritualität an. Darum soll es heute gehen. Unsere Mitmenschen lieben wie uns selbst, das fordert zu einem Leben in der Jüngerschaft heraus. Darum geht es am nächsten Sonntag. Und diese Liebe nicht nur unseren Freunden und unseren Familien zukommen zu lassen, das schließt uns auf für die Menschen um uns herum, mit denen wir hier in dieses Gemeinwesen hineingestellt sind. Für sie alle wollen wir offen sein und sie einladen, sich auf diesen spannenden Weg der Nachfolge einzulassen. Dafür müssen wir die Gemeinde öffnen. Und das ist dann in 14 Tagen dran. Also heute das erste Thema, fördert Spiritualität für ein Leben in der ständigen Verbindung mit Gott. Ich sage mal, das ist die Voraussetzung für alles. Auch für alles andere, was dann noch kommt. Der Text dazu steht im Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Geschwister, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Das ist ja eine seltsame Sprache, die Paulus hier benutzt, wenn er von einem Leben in der ständigen Verbindung mit Gott spricht. Wir sollen unser Leben opfern. Wir sollen unser Leben hingeben, so wie Jesus es gemacht hat. Unser Leben riskieren, einsetzen und im schlimmsten Fall verlieren. Ich glaube nicht, dass Paulus hier die Selbstmordattentäter unserer Tage vor Augen hatte, die ihr Leben wegschmeißen, um eines vermeintlich höheren Zieles willen. Und wegen der Belohnung, die angeblich im Paradies auf Märtyrer wartet. Die Belohnung ist ein bisschen seltsam, ich gehe da nicht näher drauf ein. Sinnlose Opfer und vor allen Dingen Opfer, durch die andere Menschen zu Schaden kommen, sind Gottes Sache nicht. Mag er mit Jahwe, Gott oder Allah angesprochen werden. Diese Opfer finden nicht sein Wohlgefallen. Paulus spricht vom Gottesdienst. Nicht von einem Ritus und einer kultischen Handlung, die 60 bis 90 Minuten lang ist und in unserem Kulturkreis am Sonntagmorgen, am Tag der Auferstehung des Herrn stattfindet. Der Gottesdienst, von dem Paulus spricht, das ist etwas, was die Geschäftswelt erst vor kurzem wieder entdeckt hat. Das ist nämlich die erste 24-7-Einrichtung, so heißen die neuerdings, die wir kennen. In Berlin, wo ich lange gelebt und gearbeitet habe, sprießen diese 24-7, also 24-7 Läden und Kneipen aus dem Boden. Ohne Unterbrechungen, ohne Öffnungszeiten und ohne Ladenschlusszeiten. Einfach immer. Der Vernunftgemäße, so übersetzt Luther, also im Wortsinn der logische, logixein steht da im Griechischen, da steht Logos und logisch drin. Dieser Gottesdienst also, so sagt Paulus, kennt keine geografische und zeitliche Eingrenzung. Der ist einfach. Der ist immer und der ist überall. Als Radiomann würde ich sagen, Gott ist immer on air und ich bin immer auf Empfang. Wir Radioleute wissen, nach 10 Sekunden Sendepause im Äther gilt das Radio als kaputt. Das darf nicht sein. Und das Schlimmste, was mir passiert ist in meiner Laufbahn, war, dass ich Sendeausfälle hatte. Die Hörer, die dann weggehen, die kriege ich nie wieder. Spiritualität, also geistliches Leben, ist oder es ist nicht. Ob ich meditiere, bete, esse, schlafe, arbeite, genieße oder faulenze, nie lasse ich es zu, oder dusche, Michel, nie lasse ich es zu, dass irgendjemand oder gar ich selbst die Verbindung kappt. Die Nabelschnur sozusagen. So wie ein Embryo im Mutterleib dann stirbt, wenn die Verbindung zum Mutterkuchen durchtrennt wird, so werden wir unweigerlich geistlich verkümmern und sterben, wenn wir es zulassen, dass die Verbindung zum Schöpfer und zum Erhalter allen Lebens unterbrochen wird. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, so heißt es im Psalm 139. Nirgendwohin kann ich fliehen. Ich kann dir nicht entkommen, Gott. Ich kann es versuchen, wie Jona, und am Ende finde ich mich dort wieder, wo ich hergekommen bin. Und wenn Gott dafür naturwissenschaftliche Wunder bemühen muss, wie den großen Fisch, der mich verschluckt. Er wird mich, und genau das sagt dieses Bild, an der Stelle wieder ausspucken, wo meine Flucht begonnen hat. Ausgespuckt am Strand unseres Scheiterns. Denn es war eine Flucht vor uns selbst, als von Gott geliebte, begabte und geisterfüllte Menschen. Und das gilt für alle Menschen, weil Gott seinen Lebensatem jedem einzelnen Menschen eingehaucht hat. In einer anderen Deutung dieser Stelle aus dem 139. Psalm heißt es, du hast deine Hand auf mich gelegt. Schwer lastet die Hand des Vaters auf dem Sohn. Der Weg des Leidens ist hart und dunkel. Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich fliehe wie Jona vor der Hand, die schwer auf meinem Leben lastet. Ich suche einen eigenen, unabhängigen Weg. Ich entferne mich von der Herde und verstricke mich in den Dornen. Ich verlasse meine Herkunft, mein Vaterhaus, nehme das Erbe, das mir zusteht, und bringe es nach eigenem Gutdünken unter die Leute, ohne nach dem Willen des Vaters zu fragen. Ich höre nicht auf mein Herz, sondern ausschließlich auf meinen Bauch. Das gilt als schick übrigens, ausschließlich auf seinen Bauch zu hören. Jona, der verlorene Sohn, Menschen auf der Flucht vor Gott. Viele Christen haben diese Hand Gottes, die schwer auf ihnen lastete, abgeschüttelt. Manche von ihnen habe ich nicht mehr angetroffen, als ich jetzt nach 33 Jahren wieder in der Gemeinde Reutlingen angekommen bin. Sie haben Gott als den kennengelernt, der drückt, die schwere Hand, der unterdrückt. Gottes Wege, das waren für sie nur Wege des Verzichts und der Selbstaufgabe, der Unterdrückung von Lust, der Verweigerung irdischer Freuden und des Glücks. Ist das gemeint mit dem 24-7-Gottesdienst? Heißt Hingabe des Lebens die Opferung meiner vitalen Bedürfnisse? Für manche leider ja, weil man es ihnen so beigebracht hat. Ich kenne das auch. Ich bin genau so erzogen und möchte jetzt gar nicht in die Einzelheiten gehen. Gott als Erziehungshilfe, wenn die Eltern nicht mehr weiterkamen. Gott als Druckmittel und die Hölle als Drohkulisse. Hans Küng hat mal gesagt, er ist ja Schweizer, kennt ihn, der ist in Tübingen ja sehr aktiv gewesen oder immer noch. Ich hatte gesagt, ich glaube an das Allerbarmen Gottes, also an die Allversöhnung. Es wäre aber pädagogisch unklug, es den Menschen zu sagen. Das ist genau damit gemeint, was ich eben erzählt habe. Nein, das macht nicht nur Lust und Freude, sich diesen permanenten Gottesdienst in seinem eigenen Leben vorzustellen. Kein Schlupfwinkel, wo man auch mal alleine sein kann. Tun und lassen, was man will, ohne nach Moral und christlich-bürgerlichen Verhaltensnormen zu fragen. Für mich sind solche Fantasien entlarvend, auch in meinem eigenen Leben entlarvend. Sagen sie doch nichts anderes als, eigentlich lebe ich gar nicht gerne als Christ. Eigentlich würde ich gerne ganz anders leben, egoistischer, unmoralischer, rücksichtsloser, auf den schnellen Genuss aus, weniger nachhaltig. Ihnen geht das ständige Freundlichsein, die Rücksichtnahme, das Zurücknehmen der eigenen Interessen zugunsten der anderen und für das Reich Gottes gewaltig auf den Senkel. Jesus sitzt mit seinen Freunden im Kreis. Und interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen und stehen um ihn herum. Fasziniert lauschen sie dem neuen Lebensentwurf, den der Rabbi aus Nazareth da beschreibt. Er lädt die Menschen ein zu einem Leben im permanenten 24-7-Gottesdienst. Und plötzlich Tumult. Die Sippe ist angekommen. Der dreht durch, sagen die. Die Eltern, die leiblichen Brüder, die Onkel und die Tanten. Und komm endlich nach Hause. Du verdrehst den Leuten den Kopf und rennst in dein eigenes Unglück. Jesus steht nun nicht einmal auf, als man ihm sagt, dass seine Familie draußen steht. Eigentlich ungehörig, oder? Sie fordern seine Herausgabe und er sagt, meine Familie? Welche Familie? Meine Mutter und mein Vater, meine Geschwister, die sitzen hier bei mir. Eine andere Familie habe ich nicht als die, die den Willen Gottes tun wollen. Meine Brüder und Schwestern in der Familie derer, die Gott von ganzem Herzen suchen. Die Leute, die Gott den Rücken kehren oder schon gekehrt haben, innerlich oder äußerlich, die können in der Gemeinde leben oder auch nicht. Sie sind noch nicht in die Core Group, in den inneren Kern derer, die bei Jesus sitzen, vorgedrungen. Man kann das ein ganzes Leben lang so machen, das geht. Ich habe das auch oft beobachtet. In die Gemeinde gehen, aber misstrauisch und distanziert sein. Diese Menschen sind religiös, aber sie sind nicht gläubig. Unsere Kirchen und Gemeinden sind voll davon. Sie misstrauen Gott. Sie glauben nicht wirklich, dass sein Weg ein Weg ist, der in ein reiches, erfülltes Leben führt. Und ganz ehrlich, das finde ich so, so traurig, dass man Gott so misstrauen kann, dass er nicht der ist, der uns alles Glück dieser Welt wünscht und auch dafür sorgt, dass wir es bekommen. Paulus beschreibt im Brief an die Gemeinde in Rom den permanenten Gottesdienst so: Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Wandelt euch und erneuert euer Denken. Erkennt den Willen Gottes. Das sind Jesu Worte, die den Willen des Vaters tun. Die sind eine neue Familie, sie sind meine Familie. Gott gefällt, was gut und vollkommen ist. Uns gefallen manchmal ganz andere Dinge. Manchmal gefallen uns auch hässliche Dinge. Lästerlich reden über andere, Menschen übervorteilen, das Maximale für uns herausschlagen. Und da knallt dann so ein Satz rein, mit dem ich noch lange nicht fertig bin. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Auf dem Weg dorthin können wir zunächst eine Kontrollinstanz einbauen. Wir können nicht einfach von heute auf morgen vollkommen werden. Mit einem erneuerten Denken, das heißt mit einem Denken, das von anderen Parametern gesteuert wird, können wir zunächst einmal erkennen, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was überhaupt gut ist und wo die Vollkommenheit selbst in der gefallenen Welt, in der gebrochenen Existenz, in der wir auch leben müssen, in der vergänglichen Schöpfung zu finden ist. Was hat das alles mit Spiritualität zu tun? Nur ein Leben in der Verbindung mit Gott, nur ein lebendiges Gebetsleben, nur ein Wachsein für die Impulse des Heiligen Geistes führt dazu, dass unser Denken erneuert wird. Wenn wir von einem alten Weg umkehren, dann ist das der Anfang eines permanenten Lernprozesses. Wir werden wie kleine Kinder erste Schritte lernen müssen in diesem Prozess. Und nach wird sich unser ganzes Denken daraus und daraus folgend auch unsere Einstellung zu Menschen und unser Handeln verändern nach den Maßstäben Gottes. Arno Backhaus, den manche von euch kennen, der kreative Straßenevangelist, hat gesagt, dass er geklaut hat, bevor er Christ wurde, und zwar kräftig. Und nach seiner Bekehrung konnte er das nicht von einem Tag auf den anderen einfach abstellen. Das sind lange eingeübte Verhaltensweisen, da ist man ja auch ganz gut drin im Laufe der Zeit. Aber so sagte Arno, ich habe alles, was ich geklaut habe, dem Evangeliumsrundfunk gespendet. Wir wachsen langsam in die neuen Klamotten rein. Erst sind sie uns zu groß und mit der Zeit passen sie uns immer besser. Die Bibel nennt das Heiligung. Ein Wachstumsprozess braucht Nahrung, Kalorien, Vitamine, Spurenelemente, was weiß ich nicht alles. Diese Nahrung für unseren geistlichen Menschen, für unsere Haltung, für unsere Werte, für unser Gewissen und für unser Empfinden bekommen wir dann, wenn wir online sind. Wenn wir die Nabelschnur nicht durchtrennen, durch die wir mit Gott verbunden sind. Sicher stellen wir uns jetzt die Frage, wie das eigentlich geht. Wie sieht ein solches Leben in der Verbindung mit Gott aus? Die pauschale Antwort ist einfach: indem ich geistesgegenwärtig lebe. Im Bewusstsein, dass der Heilige Geist ausgegossen ist in unsere Herzen und dass ich dann, wenn ich in mich gehe, wenn ich auf mein Herz höre, wenn ich die Impulse wahrnehme, die Gott in mein Innerstes sendet, dann lebe ich in der Gegenwart des Geistes Gottes. Das ist nicht verkrampft, das ist nicht schwer, das hat etwas mit Übung zu tun. Das muss man lernen, mit Ritualen, mit Zeit, die ich mir nehme, um zu lauschen. Mit Konzentration und innerer Ausrichtung auf das, was da an guten und vollkommenen Impulsen in mir aufsteigt und wächst. Ist es damit getan, bestimmte Regeln zu befolgen? Ich sage nein. 15 Minuten stille Zeit am Morgen können gut sein. Ich will das gar nicht, ich mache das auch, ich will es auch gar nicht in Abrede stellen. Ein ausführliches Nachtgebet ist sicherlich nicht falsch. Jeden Tag ein Kapitel in der Bibel lesen kann hilfreich sein. Aber wenn es zur Routine verkommt, dann nutzt das alles nichts. Ich vergleiche es gerne mit einer Liebesgeschichte. Es nützt einem alten Ehepaar, bin ja auch der Teil von so einem alten Ehepaar, es nützt ihm nichts, Tag für Tag und Woche für Woche die gleichen Rituale zu wiederholen. Die Beziehung wird erstarren, es wird keine Überraschung mehr geben, es wird alles langweilig und leblos. Wir, die wir lieben, wissen es, Liebe ist immer kreativ. Sie denkt sich ständig neue Sachen aus, um den anderen zu beschenken, zu überraschen, um Glanz in ihre oder seine Augen zu zaubern. Eine lebendige Liebesbeziehung zu Gott erschöpft sich genauso wenig in Ritualen. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden ins Himmelreich kommen, sagt Jesus. Ihr sollt nicht im Tempel oder auf dem Berg anbeten, sondern im Geist und in der Wahrheit. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als uns Gott liebevoll zu nähern und auf seine Liebe zu uns kreativ zu antworten. Unterschiedlich, kreativ, bei einer Kontemplationsübung im Kloster, was ich gelegentlich mache, oder bei einem Spaziergang im Wald, in einer Pause im Büro, im Stau auf der Autobahn. Wichtig ist nur, dass wir die Beziehung zu ihm pflegen. Wenn wir diesen täglichen Gottesdienst leben, diese 24 mal 7 Stunden, dann werden wir viele Fragen gar nicht mehr stellen müssen. Ihr kennt das doch, wenn eine Beziehung funktioniert. Vieles ergibt sich einfach. Wünsche werden von den Augen abgelesen. Ich muss auch nicht ständig gebetsmühlenartig wiederholen, dass ich meine Frau liebe. Da wächst etwas im Lauf der Jahre. Und manchmal, da lächeln wir dann gemeinsam drüber, sprechen wir Sätze synchron aus, meine Frau und ich. Und gleichzeitig lachen wir herzlich darüber. Aber wir merken, da ist etwas gewachsen. In diesem Leben in der Geistesgegenwart Gottes ist es nicht so, wie manche meinen, dass wir permanent gegen unseren eigenen Willen ankämpfen müssten, uns kasteien müssten, weil das von besonderer Frömmigkeit zeugt. Nein, wir leben leicht. Hätte fast federleicht gesagt, aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen dick. Also voll Vertrauen ins Leben. Wir werden feststellen, dass wir im Lauf der Zeit dieses Gegeneinander von Gottes Willen und unserem Willen gar nicht mehr empfinden. Klar, es gibt Gethsemane-Situationen, da geht es uns ganz gewaltig gegen den Strich, was Gott von uns möchte. Und dass dein Wille geschehe, geht uns auch nicht immer leicht über die Lippen. Aber weil wir Vertrauen zu unserem Vater haben, werden wir schließlich einsehen, dass sein Wille das Gute und Vollkommene ist, selbst wenn wir unvollkommenen Menschen das noch nicht sehen können. Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, heißt es im Römerbrief. Für mich drückt sich das Ziel des vernünftigen Gottesdienstes, des Lebens in der ständigen Verbindung zu Gott, in einem meiner Lieblingslieder aus. Ich habe das mal zitiert, dem Berufungsausschuss gegenüber, die haben sich herzlich darüber gefreut, dürfte es gleich nochmal machen. Wir singen es auch gleich nochmal. Herr, wenn der Wunsch in meinem Herzen sich sanft, da steht glaube ich still, aber ich sage lieber sanft, in deinen Willen legt, dann fühle ich trotz aller Schmerzen, dass deine Liebe mich umhegt. Du lässt mich in die Tiefe gehen, damit ich sehe, wer ich bin. Doch Herr, du lässt mich nicht dort stehen, du ziehst mich wieder zu dir hin. Ja, Herr, du bist bei mir und dafür danke ich dir. Ja, Herr, du bist da. Halleluja.